Sie mischen sich ja ein, wenn Sie was sollen, das ja nicht einfach über sich ergehen lassen. Nicht? Das haben wir ja gesagt. Das heißt also vor allem mit Diskussionsmöglichkeit. Also ich wollte nochmal auf einen Punkt hinweisen. Gottesliebe heißt also bei Thomas nicht Liebe zu Gott, sondern es heißt Liebe zu Gott, aber auch Liebe mit Gott zu den anderen. Es ist also von beiden Seiten zu lesen, die Caritas. Das ist wichtig, dass man das sieht, weil eben gerade im Unterschied zu den Griechen, für die ist die Grundgestalt der Liebe der Eros. Das Streben. In meinen Augen hängt das damit zusammen, dass die eben von Schöpfung nichts wissen. Wenn ich nicht von der Schöpfung ausgehe, sondern sage, die Welt ist immer schon da gewesen, dann ist natürlich das begrenzte und endliche Wesen voller Trieb, da sich zu behaupten, sich auszubreiten. Denn wenn ich mich nicht ausbreite, dann werde ich eben zusammengedrückt. Nichts kann ja so bleiben, wie es ist. So wie das so der Volksmund von der Liebe sagt, die sei wie der Mond. Entweder sie nimmt zu oder sie nimmt ab. Was nicht geht, ist, dass er einfach normal bleibt, gleich bleibt. Nicht? Was nicht zunimmt, nimmt ab, was nicht abnimmt, nimmt zu, aber gleich gibt es nicht. Es kann da außen nach gleich aussehen, wenn der Druck eben so auf beiden Seiten so steht, aber eigentlich geht das ja nur, weil man eben mehr drückt gegen den Gegendruck, dass das hingehört. Nicht? Es gibt nicht einfach so diese statische Ebene. Deswegen ist also jetzt bei den Griechen, dass sie sagen, es gibt keine Schöpfung, ist also die erste Bestimmung, die ich muss mich behaupten. In der Neuzeit ist es völlig so, also Spinoza sagt, der eigentliche Grund, die Grundneigung, der Conatus Entis, der eigentliche Grunddrang und Zug des Endlichen, des Seienden ist, sich im Sein zu erhalten. Das kann ja unmöglich der Sinn des Lebens sein, sich am Leben zu erhalten. Nicht? Das geht ja, das nennt Spemann die Inversion der Teleologie. Nicht? Der Sinn des Lebens kann nicht sein, sich am Leben zu erhalten. Was soll das? Muss da irgendwas anderes da sein. Wenn ich von Schöpfung rede, dann ist die Grundgestalt der Welt Freigebigkeit. Das muss man auch nochmal von Plotin abgrenzen. Plotin, der ganz dicht dran liegt, mit seinen Sätzen wie Bonum diffusivum sui, das Gute will von sich aus sich verteilen, das Licht strömt aus. Das ist aber Naturgeschehen, während es hier darum geht, Freiheit, nicht Natur. Gott wäre kein bisschen weniger Gott in der Tradition der Schöpfungsreligion, wenn er nicht geschaffen hätte. Das ist überhaupt nicht nötig. Das ist freie Freigebigkeit, weil es freie Freigebigkeit ist. Muss man nochmal wiederholen, das Wort frei, weil freigebig sagt auch der Plotin. Aber nicht freie Freigebigkeit. So Gott kann gar nicht anders. Wenn ich aber sage, freie Freigebigkeit ist der Grundgestalt, diese Freiheit, und nur aus Freiheit kann Freiheit hervorgehen. Bei Notwendigkeit gibt es keine Freiheit. Wie soll aus Notwendigkeit Freiheit kommen? Kann gar nicht gehen. Freiheit gibt es nur aus Freiheit. Sich gegeben, sich geschenkt. Anders kann sie gar nicht da sein.
Das scheint doch ganz klar zu sein, dass wir gewollt sind. Ja? Man hat ja nicht darüber entschieden.
So ist es.
Kommt ins Dasein.
Ja.
Aber gerade bei der Beziehung, bei der Wichtigkeit der Beziehung, ja, wie Sie sagten, da taucht ja eben dann sowohl mein eigenes Nichtwollen wie das Nichtwollen des anderen. Des
Partners, so ist es, ja.
In einer ungeheuer verschärften Form auf.
Das meine ich, ist es auch, ja.
Das,
ja,
trifft doch da am härtesten.
So ist es, ja, sehe ich auch so.
Also da wird dann die Schöpfung in dem Sinne, dass man gewollt ist, nicht unbedingt
erfahrbar. So ist es, ja, genau
so,
das.
Da,
ja.
Ja.
Eben, und wie gehe ich jetzt damit um? Und dann legt sich eben eine Hilfe nahe. Rana hat das immer so formuliert, es ist einfacher, sich dann ins eigene Nichts zu vergraben, als sich auf die Abgründe des seligen Geheimnisses, schreibt er da, einzulassen. Nicht? Weil ich, dann kann ich den Schmerz etwas abmildern, wenn ich sage, so ist eben die Welt, das Ganze ist eine Sauerei und überhaupt und so, und es ist jetzt wieder belegt und das kann ja gar nicht stimmen oder das sind Träume. Aber wenn ich grundsätzlich sage, dass Sein eigentlich Gewolltsein ist und es wird dann nicht bestätigt, das ist die Frage, und zwar ein unbedingtes Gewolltsein. Das ist ja genau die Frage jetzt mit dieser neuen pränatalen, also mit dieser Implantationsdiagnostik, nicht der PID, dass Kinder, die dann geboren werden, wissen, sie sind nicht unbedingt bejaht, sondern bedingt bejaht. Sie sind nur da, weil sie gesund sind. Sie sind also nicht da, weil sie selbst sind, sondern weil sie nicht krank sind. Wenn sie krank wären, wären sie schon weg. Das ist das, was, und das wird, das muss doch zu einer grundsätzlichen Änderung im Umgang der Menschen miteinander führen, so eine Grunderfahrung. Das natürlich nicht im Bewussten, das läuft im Unbewussten, im Ganzen, was da hineingehört. Aber es wäre doch komisch, wenn das nicht irgendwelche fundamentalen Wirkungen hätte. Dass die Leute sich inzwischen sagen müssen dann, nein, ich bin nur unter Bedingungen gewollt. Im Leben tauchen genug Bedingungen auf. Man muss bestimmte Leistungen erbringen, man muss bestimmte Scheine haben und was weiß ich alles oder so. In der Liebe öffnet sich nochmal die Möglichkeit, wo das wenigstens ein Stück weit so geht, dass man als man selbst gemeint ist und nicht, wenn es glückt, und nicht wegen bestimmter Eigenschaften oder so. Nicht? Aber wenn grundsätzlich man dann weiß, ich bin nur da, weil ich schon einen Test hinter mir habe, bei dem ich auch hätte auf der Strecke bleiben können, dann nimmt das doch gerade diese Frage zurück des Gewolltseins, die da eigentlich drin steckt. Und dann muss man eben sagen, ja eben, man ist so aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt und im Zufall, wo soll man dann eigentlich eine Selbstachtung aufbauen? Von dort her. Das ist ja die Frage, wo gründet sich dann das, was Würde heißt?
Aber wenn jetzt dieses Eigenwollen vom Menschen dazukommt, da wäre ja dann die Frage, wo kommt das her, diese Widerständigkeit, die ja da ist?
Ja. Eben, wo kommt die her?
Weil wir kleingläubig sind, in dem Sinne, dass wir, oder diese auch ja. Beigemengt sind.
So ist es ja. Also ich glaube schon. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, dass es daher kommt, dass wir eben unvollkommen sind, dass wir unsere Grenzen haben. Und deswegen haben wir Probleme mit uns selber und die lasten wir dann eben anderen an. Also ich habe das immer so formuliert, dass ich sage, also einerseits kann man erkennen, wir hatten gesagt, lieben heißt volo ut sis. Also wenn ich das irgendwie glauben kann, also ich bin da, weil ich gewollt bin. Gut, und jetzt gucke ich mir als nächstes an, also Liebe ist es dann schon, aber jetzt gucke ich mir die Liebe näher an und die Liebe guckt man sich an nach den Früchten der Liebe, nicht? Was der Baum für Früchte trägt. Wenn ich mich angucke als Früchtchen, dann sage ich, so groß ist die Liebe nicht, nicht? Ich könnte doch ein bisschen hübscher sein, ein bisschen reicher, ein bisschen gescheiter, ein bisschen netter, wie ich dann immer sage, halt ja auch meine Frau was davon, nicht? Also, dass man das einfach so nimmt und ich bin nur so, wie ich bin. Und dann ist die Liebe nicht besonders groß, offenbar Gottes. Also muss ich selber sehen, wo ich bleibe. Und das, meine ich, ist der Hintergrund hinter dem, was wir also Sündenfall nennen. Das ist nicht, wie unser deutscher Idealismus sagt, dass der Mensch da eben Mensch wird, weil er Nein sagt zum Tiersein und sich hier also selber nimmt, was er braucht, nicht? Sondern die Frage ist, warte ich und lasse ich mir geben, was ich bekomme? Wenn ich sage, wenn ich immer nur so wenig bekomme, muss ich selber sehen, wo ich es hernehme. Und das ist ein Punkt, wo ich zum Beispiel eher der reformatorischen Theologie folge, also der klassischen katholischen Tradition, dass die klassische Tradition sagt, die katholische, der Gegensatz zur Sünde ist die Tugend. Laster und Tugend. Während die reformatorische Theologie sagt, der Gegensatz zur Sünde ist der Glaube. Ich behaupte, jede Verfehlung und jede Schuld ist ein Zeichen von mangelndem Glauben. Man glaubt nicht, dass man von Gott schon genug kriegt, sondern muss denken, man muss sich selber nehmen. Das ist der Hintergrund unserer normalen Unmenschlichkeiten. Dass wir nicht glauben können, also Kleinglaube ist der richtige Wort, das ist das biblische Wort dafür, Oligopistia, nicht? Kleinglauben, wir müssten in unserer Sprache sagen, Misstrauen. Nicht? Misstrauen. Das ist eigentlich die Gefahr. Wer von uns hat nicht schon mal den Ausdruck benutzt, das ist zu schön, um wahr zu sein? Woher wissen wir denn, dass die Wahrheit hässlich ist? Woher wissen wir das?
Phänomen, ich meine, wenn man jetzt Shakespeare nimmt, Hieron aus Athen, der ja mit Gütern weit, also groß daherkommt und dann alles an die Freunde gibt, an dem Tag, wo er nichts mehr hat, weil er Schulden hat, kann gerade keiner zu ihm kommen.
So ist es.
Oder keiner kann ihm was sagen. Also da muss man ja sagen, er hätte sich ja auch vielleicht hören können, dass man im Jahr auch noch das Jahr zur Abgrenzung.
So ist es. Also das gehört schon hin. Also es gibt schon verschiedene, es ist nie nur ein Motiv. Also ich habe jetzt von dem einen gesprochen, dass wir mit unseren Grenzen nicht zurande kommen, weil wir meinen, dass die Quantität das Entscheidende ist. Und wir sind ja zu Recht auf Unendlichkeit aus. Nur ist die Unendlichkeit nicht das, was ich habe, sondern das Begrenzte, was ich bekomme, ist, wie soll ich sagen, Sakrament, müsste man geradezu katholisch sagen, Sakrament der Zuwendung. Also die Unendlichkeit besteht in der Zuwendung. Ich müsste also glauben, dass in dem Wenigen, was ich bekomme, sich Gott ganz gibt. Und das gilt ja auch unter Menschen. Dass man eigentlich dort sagt, kein Mensch kann dem anderen also sich selber geben oder so, sonst sind wir ja gleich bei dem Kannibalen aus Rottenburg, nicht? Das ist also keine Lösung. Sondern, dass man also etwas gibt und darin sich gibt. Daher diese Definition vom Dank, die ich so liebe und immer zitiere, vom Franz Bader hier, nicht? Dass er sagt, danken heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Das reicht von Weihnachten bis zur Eucharistie. Ich gebe etwas, aber in dem Etwas geben, gebe ich mein Geben, gebe ich mich selber als gebend, gebe ich mich, wenn ich wirklich gebe. Und wenn jetzt wirklich eine Gabe so angenommen wird, wie sie wirklich gegeben wird, dann wird also die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkannt. Deswegen bleibt man nicht bei der Gabe stehen, sondern die Gabe ist ein Zeichen der Selbstgabe. Deswegen heißt ja die Zukunftsgestalt von Dank heißt Hoffnung und Erwartung. Nicht, weil man den Hals nicht vollkriegt, sondern weil der andere in seinem Geschenk sicher gibt und zum Geben gehört genau das dazu. Deswegen empört sich ja in der Bibel zum Beispiel, also der Prophet, das gehört ja jetzt bald dann in den Advent, nicht, wo der Jesaja zu dem Ahas kommt und sagt, wünsch dir ein Zeichen vom Herrn. Und er sagt, ach, der Karren ist so im Dreck, ich will Gott gar nicht lästig fallen. Und dann kriegt ja der Prophet einen Wutanfall und sagt, du wirst meinem Gott lästig, weil du nichts von ihm erwartest. Denn Gott sagt, ich habe gezeigt, dass man sich auf mich verlassen kann. Also hast du gefälligst zu vertrauen, das ist unanständig von dir und undankbar, wenn du nicht auf mich hoffst. Also Bitte, Hoffnung ist die Zukunftsgestalt von Dank. Und wirkliche Dank hat eben eine Zukunft. Deswegen ist die liturgische Form von Bittgebeten, auch in unserer christlichen Liturgie und Religion so, bei den Juden auch, das erstmal angeknüpft wird an die Vergangenheit. Die Juden sagen, du hast die Väter nicht im Ägyptenland gelassen, also bitten wir dich. Die Christen sagen, du hast deinen Sohn nicht im Tode gelassen, also bitten wir dich. Man greift also immer zunächst mal zurück auf Erfahrungen, die man hat, und sagt, aus dieser Erfahrung heraus bitte ich dich jetzt. Weil das nichts anderes ist als, wie gesagt, die Zukunftsgestalt von Dank, die dort hineingehört. Und dagegen gibt es natürlich Widerstand. Das schreibt übrigens auch in einer Quaestio sehr schön der Thomas. Er zitiert dazu Seneca. Seneca schreibt das nämlich an einer Stelle, sagt, es gibt Leute, die wollen den Dank loswerden und revanchieren sich sofort mit Gegengeschenken. Heißt ja bezeichneterweise im Deutschen revanchieren, nicht? Also rächen. Das haben wir jetzt wieder vor uns für Weihnachten. Wie du mir, so ich dir, nicht? Schmeißt man sie aus dem Schützengraben da, die Granaten. Ne? Also, dass man da sieht, wo das also genau dieser Punkt ist und wo dann der Seneca sagt, da ist einer, der hat zwar so die richtigen Gegengaben, aber er ist nicht fähig, Dank zu haben. Und das zitiert Thomas an einer Stelle, wo er über die Dankbarkeit schreibt, den Seneca, und sagt, es gibt also Leute, die wollen möglichst schnell quitt werden mit einer Gegengabe, weil sie nicht dankbar sein können. Das ist also deswegen haben wir wenigstens schon zwei Motive. Das eine war also die eigenen Grenzen. Da haben wir ja auch ein deutsches Wort dafür. Wir sagen ja auch, da kann ich mich ja nur bedanken und meinen das Gegenteil bei dem Satz, nicht? Also den gibt es ja, steckt das ja drin. Also, dass ich da sage, ich habe hier zu wenig bekommen. Oder so. Und das andere, dass ich gerade, wenn ich kriege, sauer bin. Nicht? Weil ich es eben nicht jemandem was verdanken will. Sondern quitzern, und da schreibt dann Thomas auch extra, also das werden wir sehen, wenn wir mit Pieper reden, das gehört zur Gerechtigkeit, dass wir in bestimmten Punkten nicht mit dem anderen quitt werden können. Da gehören für die Alten die Eltern schon mal hin, denn sie haben uns das Leben gegeben und das ist mit nichts quitt zu machen oder einzuholen und Gott gegenüber auch. Da kann man niemals quitt werden und niemals seine Schulden loswerden. Deswegen schreibt auch der Paulus an einer Stelle, bleibt niemandem etwas schuldig, außer der Liebe. Also das ist genau dieser Gedanke, der dorthin gehört. Es gibt Schulden, die nicht abzutragen sind. Und es gibt Leute, die regen sich darüber auf.
Da könnte man diese Potlatschi-Indianer, die ja ein bisschen was von Timon haben.
Ja, ja, natürlich.
Die haben sich so überboten mit Geschenken,
ja, genau,
dass am Ende
ja
waren sie vollkommen
so fertig. Ist es. Das gibt's. Das ist der Potlatch bei den Pueblo-Indianern. Nicht? Darüber ist ja eigens geschrieben, beim Marcel Moos oder so, wo das ja geschildert wird, der Wettkampf der Gabe. Nicht? Wer sich zuerst ruiniert, hat gewonnen. Nicht? Das ist schon eine merkwürdige Struktur, die dort drin steckt. Was aber sein soll, ist genau das Miteinander, der Austausch. Deswegen meine Formel, wir haben, was wir haben, um es geben zu können, einschließlich unser Selbst. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, damit wir es geschenkt kriegen können. Nicht Hälften, die sich ergänzen oder so Geschichten, sondern wir dürfen nicht alles haben, damit wir was geschenkt kriegen können. Das ist der Punkt, wo das hingehört. Also es ist nicht umgekehrt, dass da Lücken gefüllt werden müssen oder so, sondern die sind da, damit der Austausch sein kann. Nicht? Das wäre also die eigentliche Wirklichkeit, um die es ginge. Und da tut es mir eben dann leid, wenn die Leute dann auch Gott nochmal bloß als das höchste Gut denken. Das macht die Tradition. Das begegnet dauernd eben auch beim Thomas, weil, nochmal wieder zurück zu dem Punkt, wenn ich nicht von der Schöpfung ausgehe, von der Freigebigkeit, sondern gehe aus von dem, was ich nicht habe, dann bin ich da unterwegs und will eigentlich haben. Und dann setze ich, so kluger sonst das da sagt, und sagt, dass etwas wollen ist nicht das Oberste, sondern für wen man es will oder so, dann ist es auf zwischendurch, vergisst er das. Und dann geht das bis dorthin, dass er sagt, weil er sagt, man liebt sich selbst mehr als den anderen, eben die Selbstliebe ist das Muster aller Liebe, sagt er, von Aristoteles her. Aristoteles sagt, warum bin ich anständig? Sagt er, weil ich mich liebe. Der schlechte Mensch, der liebt sich nur äußerlich, der liebt die Lust oder den Nutzen oder irgendwas so herum, der liebt den äußeren Menschen. Die Mali lieben den äußeren Menschen, schreibt dann Thomas und zitiert den Aristoteles. Und der Gute, der liebt den inneren Menschen, der liebt sich als inneren Menschen. Und unter dieser Rücksicht ist also natürlich, die Selbstliebe gehört ja auch hin, natürlich muss ich mich lieben, wenn Gott mich mir gibt, kann ich nicht sagen, behalt den Dreck. Nicht? Das gehört sich ja nicht. Sondern wenn er mich mir gibt, dann ist das eben in Ordnung. Und deswegen ist ja diese Schrift von Guardini, die kleine, so kostbar, wo er gesagt, die Annahme meiner selbst, so eine kleine Schrift von so 40 Seiten, wo bei dem Titel ein entscheidendes Wort fehlt, weil der Titel sonst zu lang und so unhandlich wird. Was fehlt? Dass es eine dreistellige Relation ist. Wenn ich habe, ich suche mich, ich finde mich, und so habe ich immer ich mich. Zweistellig heißt das, nicht? In zwei Stellen. Ich nehme mich auf, zweistellig. Ich nehme mich an, ist dreistellig. Ich nehme mich an von jemand. Und das ändert alles. Und dafür haben wir im Deutschen ein Sprichwort, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und das hat die Hildegard Knef als Titel genommen für ihre Autobiografie, der geschenkte Gaul. Und das heißt, wenn ich mir gegeben werde, gucke ich nicht auf meinen Wert, sondern dann hängt der Wert an der Zusage dessen, der mir das schenkt. Das gilt ja nochmal, sensiblere Leute finden ja noch nicht mal das Schlimmste, dass sie sich selbst gegeben werden, sondern der entscheidende Punkt ist ja der, dass man am meisten den Menschen, also da auf den Bäcker geht, den, die man nennt, dass man die liebt, nicht? Also das sind die Leute, die man heiratet oder so etwas, nicht? Also die haben es ja am schlimmsten oder so. Mit einem anderen geht es besser, die sehen einen nur hin und wieder mal, nicht? Also dass man da sagen muss, also insofern ist es besonders schlimm, wenn man also da nochmal jetzt seinen Leuten gegeben wird. Aber wenn ich sage, ich werde denen gegeben, dann kann ich es auch wieder akzeptieren. Weil Jesus sagt, ihr, die ihr böse seid, der redet ja da Klartext, nicht? Der sagt einfach ungeniert, ihr, die ihr böse seid. Sagt, gebt doch euren Kindern keinen Stein, wenn sie ein Ei wollen und keinen Skorpion, nicht? Oder so etwas, sondern also denke ich mir, wenn ich meinen Leuten gegeben werde, bin ich also nicht ein Skorpion. Nicht? Nichts gegen die Sternbilder, also das war jetzt auch nicht gemeint, sondern eben wirklich das Bild, was der hat auch Christus auch nicht an die Sternbilder gedacht. Nicht? Also, wenn ich das mit einbeziehe, dass ich mir gegeben werde, ändert sich alles, weil es eine dreistellige Sache ist, dann kann ich mich annehmen von jemand her, weil ich auch angenommen werde mit dem, was an mir unannehmbar ist. Sie haben ja das Problem. Soll ich also einen anderen lieben, abzüglich seiner schlechten Eigenschaften? Das geht ja nicht hin. Was bleibt dann von mir übrig, nicht? Also hoffe ich, dass jemand, der mich liebt, mich mit den Eigenschaften liebt, die nicht so gut sind. Aber der kann doch nicht sagen, ich bin so hingerissen von dir, dass ich am tollsten noch deine schlechten Eigenschaften finde. Das wäre ja verrückt, nicht? Nein, mit mir ist er dagegen, er oder sie, nicht? Aber er bejaht mich mit dem, was er nicht bejaht. Das heißt das, was zum Beispiel drinsteckt in dem Begriff zulassen. Manche Leute sagen, Gott kann doch nicht zulassen, bei Allmacht fällt das zusammen, ist nicht wahr. Das Böse kann er nicht wollen. Wenn er das Böse wollte, wäre er böse. Wer das Böse will, der ist böse. Kann ich auch nicht von Gott sagen. Andererseits kann man auch nicht sagen, Gott will, dass das Böse nicht sei. Denn wenn er will, dass das Böse nicht sei, wäre es nicht. Einfachste Methode, er schafft mich gar nicht. Schon mal ein Bosheit weniger, nicht, in der Welt. Das kann es ja nicht sein. Also, sagt der Thomas, das stimmt nicht, dass ich sage, Gott will nicht. Und Gott will das. Und Gott will das nicht. Das ist es nicht. Und ich muss noch darunter schreiben, Gott will nicht das. Und das ist das Dritte. Wenn Gott das Böse will, wäre er böse. Wenn Gott will, dass das Böse nicht ist, wäre es das Böse nicht. Natürlich nicht. Was muss also ich sagen? Ich muss also sagen, Gott will nicht, dass das Böse sei. Das ist ein Drittes. Sodass ich nicht sagen kann, das ist alles entweder oder. Hier stellt der Thomas einfach die Logik hin. Und das ist, er hat vollkommen recht. Nur spricht die nicht unser Herz an, wenn man da so mit der Logik kommt. Nicht? Lass mal also versuchen, das so zu übersetzen. Das habe ich gerade getan. Gott sagt zu uns ja, auch mit dem, nicht abzüglich dessen, wozu er nicht ja sagt. Und so wollen wir auch geliebt werden, so lieben wir uns selber. Und so wollen wir auch geliebt werden, also mit unseren Fehlern und Schwächen, die aber nicht geliebt werden sollen. Denn da wollen wir gemeinsam dran arbeiten, Freundschaft heißt einander helfen zu leben, nicht? Wollen wir gemeinsam dran arbeiten, dass das abgebaut wird. Aber ich werde mit dem und nicht abzüglich dessen geliebt. Bitte?
Ja, das mit dem höchsten Gut.
Da müssen wir noch weitermachen mit dem höchsten Gut. Warum gefällt mir jetzt das höchste Gut nicht? Was ist denn das höchste Gut? Ich behaupte, das höchste Gut ist die Güte. Und die Güte kann ich nicht in dem Sinn haben, dass ich sie einfach in die Tasche stecke, sondern die Güte habe ich nur, wenn ich sie anwende. Also, wenn ich auf das höchste Gut dazu strebe, dann tut das höchste Gut, weil es die Güte ist, so das, dass es mich davon abbiegt. Und schickt mich zu den anderen Leuten, weil ich mit ihm den anderen helfen soll. Das haben zum Beispiel in den ignatianischen Exerzitien, die ganze vierte Woche, sind immer Begegnungen mit dem Auferstandenen und die münden alle in Sendung. Den Frauen wird gesagt, geht zu den Aposteln und sagt denen. Den Aposteln sagt, geht hin und tut und das. Nicht? Also das ist kein einfaches so mystisches Tät-a-Tät, sodass die so einfach rumsitzen. Es gibt zwar einen Fisch zu essen da am See, aber dann ist Schluss. Nicht? Dann ist was zu tun. Also, wo man denkt, ich stecke mir den anderen in die Tasche, werde ich gerade weggeschickt. Apostello heißt wegschicken. Apostel heißt der Weggeschickte. Ne? Also, dass das da genau nochmal hineingehört, wenn ich also sage, die höchste Form ist nicht einfach ein Gut, das ich will, sondern ist eben die Güte, die ich teilen soll. Mit ihm soll ich gehen. Das fehlt in der Gerichtsrede. Nicht? Da wird nur davon gesprochen, dass, wenn man die Kranken besucht, man Christus besucht. Er lässt dort weg, dass man mit Christus die Kranken besucht. Nicht? Weil man auf beiden Seiten steht. Deswegen sagt er, Gottes Liebe heißt nicht bloß Gott lieben, sondern mit ihm die anderen lieben. Das Mit ist das Wichtige, was hier hineingehört. Und deswegen finde ich also das Reden vom höchsten Gut nicht besonders gut. Weil schon abstrakt, nochmal, das höchste Gut ist gerade die Güte, das Gutsein. Und deswegen ist ja der schönste Satz, den ich in den letzten Vierteljahrhundert also da gelesen habe, ein Satz von Levinas, wo er sagt, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zur Güte. Mastrain à la bonté. Er drängt mich zur Güte, was mehr ist als alle Güter, mit denen man uns überhäufen könnte. Das finde ich einen ganz tollen Satz. Er drängt mich zum Gutsein, also zur Güte, was mehr ist als alle Güter, mit denen man uns überhäufen könnte. Das meine ich, ist die unmittelbare Erfahrung des Guten. Dass man immer noch aufgefordert wird, gut zu sein. Obwohl man es nicht ist, sonst müsste man ja nicht aufgefordert werden dazu. Also man könnte längst sagen, Gott lässt mich irgendwann laufen, sonst soll der Splett doch machen, was er will. Jeden Morgen sagt er wieder zu mir, sei anständig. Und ich behaupte, das lässt sich nur mit seiner Demut erklären. Dass er das wirklich feststellt. Es ist schon demütig genug, dass er überhaupt uns als erstes Gebot gibt, ihn zu lieben. Wer tut denn sowas von uns? Besonders wenn du es nicht freiwillig tust, rutscht mir Buckel runter, nicht? Und ja.
Von wem stammt der Satz?
Welcher Satz?
Der
von Levinas. Ich schreibe ihn immer ohne Accent. Sie finden oft da ein Aigu nochmal drauf. Er selber schreibt ihn nicht. Die Franzosen haben ihn halt geschrieben, damit man eben das E eben richtig spricht, aber er selber schreibt es nicht. Und deswegen, wenn ich natürlich jetzt einen Titel zitiere, wo jemand das macht, dann lasse ich es stehen, aber von mir aus lasse ich es immer, gehöre ich zu denen, die das weglassen. Emmanuel. Ein Litauer, der dann in Paris gelebt hat. 95 ist er gestorben schon. Und der hat seine ganze Familie verloren in Litauen, jüdischer Denker. Ne? Und hat seine Frau und sein Kind sind in Paris versteckt worden. Er war im Krieg und war auch im Gefangenenlager, er war Offizier. Und da ist ihm also nichts passiert, ist wieder nach Hause gekommen. Und Frau und Kind sind von Karmeliterschwestern versteckt worden. Und er hat dann Gelübde gemacht, dass er nicht mehr deutschen Boden betritt. Hat dann schon mit Deutschen geredet, vor allen Dingen mit Theologen, die haben ihn so als erstes entdeckt. Und dann hat man das in Straßburg gemacht oder auf der anderen Seite von Aachen oder so, da in Belgien drüben. Er hat dann mal eine Einladung nach Österreich bekommen, hat das eine Woche überlegt und hat gesagt, nee, das gehörte damals dazu, da kann ich auch nicht hingehen. Aber er hat sich da in sein Gelübde gehalten, aber er hat also durchaus geredet und gesprochen mit uns, einer, finde ich, ganz großen Philosophen, der die Ethik als Basis setzt. Sagt, es geht nicht zuerst Theorie und dann mache ich hinterher die Ethik draus, sondern das allererste ist das Getroffensein von dem Hilferuf des anderen, lass mich nicht sterben. Deswegen ist also da die Ethik die Grundbestimmung. Ich meine auch, dass die Ethik, also dass die Mitte des Bewusstseins ist das praktische Bewusstsein und die Mitte des praktischen Bewusstseins ist das Gewissen. Und dass man so gesagt hat, auch Guardini sagt immer, ja, Logos vor Ethos, das habe ich nie eingesehen, der Logos braucht selber ein Ethos. Ich muss doch beim Denken der Wahrheit die Ehre geben wollen. Also deswegen ist für mich auch die praktische Vernunft die erste. Und nicht die theoretische, aber klassisch, metaphysisch ist zuerst mal das Theoretische angucken und dann setze ich das hinterher in die Praxis um. Wenn ich sage, nein, das Denken selber ist schon eine Praxis, die dorthin gehört und die eigentliche Basis. Aus diesem Gedanken, auch mit dem, was ich da sage, über die Bezüglichkeit oder so, die dorthin gehört. Also, dann guck mal, bitte.
Aber wenn das Höchste die Güte ist,
ja.
Wie bringe ich dann in dieses Schema die Verdammnis ein? Werden dann auch in den Rahmen der Güte.
Selbstverständlich. Deswegen hat sich ja der Dante erlaubt, über die Höllentor zu schreiben, dass die Liebe die Hölle geschaffen hat. Damit das nicht völlig idiotisch klingt, was muss ich dazu mitdenken? Ich muss dazu mitdenken, was C.S. Lewis, finde ich, auf eine tolle Formel gebracht hat. Er hat gesagt, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Das ist kein Straflager, wie man lange gedacht hat und wie es eben beim Dante noch aussieht. Das ist das große Problem der dantischen Hölle, dass da anständige Leute drin sind, mit denen er sich auch sehr gut unterhält, zum Beispiel vor allen Dingen mit Odysseus, ne? Aber auch mit anderen. Und er versucht, was er kann, das können Sie nachlesen, sowohl bei Hans-Urs von Balthasar, der hat ein großes Dante-Kapitel in seiner Ästhetik, wo er die Stile behandelt. Und Guardini hat ja eine ganze Menge über Dante geschrieben, Vorlesungen gehalten, die dort da sind. Beide haben sich bemüht zu zeigen, Guardini wie Hans-Urs von Balthasar, wie der Dante versucht, gegen die Theologie seiner Zeit und an die theologische Tradition so offen zu arbeiten, wie er kann. Zum Beispiel mit den herrlichen Landschaften, die er auch in der Hölle findet und. Der versucht, das irgendwie zu erreichen. Aber es sitzt in den Leuten so in den Kopf, und so habe ich das auch immer so in der Kindheit nur gehört, dass das einfach eine Strafe ist. Man hat eben einfach Pech, nicht? Wo ich eben dachte, wenn man dann jetzt wirklich gebeichtet hat oder so, jetzt müsste man sterben, da ging es pfeilgrad in den Himmel, nicht? Bis ich da begriffen habe, geht immer noch nicht pfeilgrad in den Himmel, sondern man müsste dann also nochmal in vollkommener Liebe sein oder so etwas, also es glückt einem ja doch nicht. Aber vorher hat man das so gedacht, nicht? Und wenn dann sich einer frech benahm, hat man gesagt, warte nur, ich bin jetzt gerade noch am Stand der Gnade, aber keine Sorge, ich komme auch wieder raus und dann wirst du es schon noch kriegen. Also, dass man da nochmal gucken muss, das kann natürlich nicht gehen. Nicht? Sondern nur der nicht will. Jetzt werden Sie sagen, wer wird schon wollen? Und da empfehle ich Ihnen ein Buch von Lewis, das heißt Die große Scheidung, The Great Divorce. Das ist ein kleines Schriftchen, gibt es im Johannes Verlag, wie alle wichtigen theologischen Bücher im Johannes Verlag gibt es davon in Balthasar. Da sind, das ist auch literarisch, glaube ich, sein geglücktes, so gerundetes Büchlein, ist wirklich nicht dick. Da dürfen die Leute aus der Hölle für einen Tag in den Vorhimmel. Und dann kommen dort Verwandte von ihnen oder eben Lebensgefährten oder so etwas und versuchen, auf die einzureden, sich doch erlösen zu lassen. Und wie er da wunderbar zeigt, dass die Leute das nicht wollen. Da kommt zum Beispiel eine Mutter und deren Tochter sagt, also komm doch zu uns. Sagt die Mutter, ja, bist du denn da glücklich ohne mich? Und so sage ich, ja, ich bin glücklich, aber ich möchte ja, dass du auch glücklich wirst. Sagt, was ist denn das für ein Laden? Glücklich ohne mich? Also da gehe ich doch lieber wieder runter oder so, nicht? Weg ist er wieder. Oder dann kommt also so ein Dogmatiker, der gerade beim sechsten Band seiner Dogmatik sitzt und trifft oben seinen Freund und sagt, ja, weißt du, wir haben uns da wirklich so komische Gedanken gemacht, das ist alles wirklich viel einfacher. Sagt er, also was ist denn mit dir los? Wie bist du so hinterwäldlerisch geworden? Ich habe sowieso noch heute Abend da unten einen Vortrag zu halten, darüber, was Jesus noch alles lernen müsste. Und da gehe ich wieder runter oder so. Also so haufenweise werden so Figuren aufgeführt, die einfach nicht bereit sind, sich erlösen zu lassen. Das liegt uns viel näher, als wir denken. Das kann der so großartig da schildern. Ich finde das ganz toll. Also, wo Sie das sehen, also nochmal, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Jetzt umschreibe ich es, wie ich es meine. Wenn ich gesagt habe, lieben heißt sagen, du sollst sein. Und wenn Gott unbedingt liebt, dann hört Gott mit der Liebe nicht auf, wenn ich von der Liebe einen falschen Begriff mache. Also wenn ich Nein sage zu Gott und zu allen anderen Menschen, dann bringt er mich deswegen nicht um. Der sagt nicht, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Sondern er sagt, wenn du nicht willst, dann kriegst du die Kraft zu leben und Nein zu sagen und für eine Ewigkeit lang. Und von dort her kann man sagen, dass tatsächlich auch sogar die Hölle also ein Zeichen seiner Güte ist. Er macht seine Liebe nicht abhängig von unserem Verhalten. Deswegen sage ich auch immer den Leuten, ihr könnt euch nicht damit zur Ruhe setzen, dass Gott euch liebt. Auch wenn er in die Hölle kommt, liebt er euch weiter. Es ist schon nötig, dass wir selber lieben, statt bloß lieben zu lassen. So wie es also Bücher gibt, dass die Männer sowieso nur lieben lassen, nicht? Ob das so ganz stimmt, ist auch wieder die Frage. Aber wie dem auch sei, nicht? Jedenfalls hilft es nichts, sich bloß lieben zu lassen, sondern man muss schon selber lieben. Nur das rettet einen und macht einen glücklich. Aber man kann natürlich nicht lieben, um glücklich zu sein, da liebt man ja gar nicht, nicht? Also das ist ja der andere Punkt.
Aber, Entschuldigung, wenn ja? Ich mir das sage, aber was ist jetzt, da kommt ein Familienvater in den Himmel, der hat 5 Kinder, Frau und so weiter, und die sind alle dann in der Verdammnis.
Ja.
Wie kann der glücklich sein?
Darüber weiß. So ist es. Rückfrage. Was wäre das für ein Leben und ein Himmel, wenn also Sie alle da oben im Himmel sitzen, haben Ihre goldenen Teller vor sich und die Suppe wird eingefüllt und ich stehe unten, habe den Daumen in der Höllentür, tut höllisch weh, aber Sie sitzen alle im Zugluft und ich sage, wartet mal schön, ich komme nicht. Hier auf Erden kann ich meine Familie Sonntagnachmittag vermiesen, indem ich mich blöd benehme. Soll ich das da drüben auch noch können? Dann zähle ich nicht mehr für den normalen Menschen. Das drückt Lewis so aus in dieser Geschichte, wenn Sie die lesen, dass da arbeitet also sich da eine Frau ab, also ihrem Mann gegenüber, glaube ich, ist es. Und nachdem klar ist, dass der überhaupt nicht will, dann ist sie auf einmal davon, also befreit, das berührt sie nicht mehr. Und er löst das so, dass er sagt, die Maße sind so verschieden. Also er trifft dann dort seinen Freund, den George MacDonald, der ihm das da auch erklärt und sagt, jetzt guck mal hin, wo da eigentlich dieses große Höllentor ist, mit dem du da mit dem himmlischen Bus darauf gefahren gekommen bist. Und dann sagt er, das kannst du überhaupt mit einer Lupe nicht sehen. Sodass also die Leute, die da aus der Hölle kommen, diese Schatten, die können noch nicht mal eine Nuss aufheben, weil alles so schwer ist in der Dichte der Wirklichkeit. Die zählen nicht. Die sind so, man sieht sie gar nicht mehr. Also das kann, für den Menschen zählt es dann nicht mehr. Hier kann ich nochmals gesagt Menschen unglücklich machen. Das hört dort auf. Gott wird in dem Sinn nicht unglücklich. Wie Gott Glück und Unglück verbindet, das kann ja keiner von uns sich vorstellen. Dass ja weil Gott ja im reinen Jetzt lebt, nicht? Da ist also sowohl die Gottverlassenheit wie der Schmerz, das Kreuz wie die Auferstehung, das ist alles eins. Wir wissen nicht, wie das geht. Wir wissen nur hier schon, dass Schmerz nicht mit Happiness zusammengeht, aber sehr wohl mit Glück zusammengehen kann. So wie guter Wein kein Himbeersaft ist. Also da gibt es einfach nochmal andere Möglichkeiten, die da nochmal hineinkommen, sodass wir können, unmöglich können wir, das war Rana so wichtig, er sagt, wir können unmöglich Gottes Glück kaputt machen. Er leidet, natürlich leidet er. Wenn der Sohn getötet wird, kann das doch dem Vater nicht wurscht sein. Aber es ist unmöglich, dass das wirklich seine innere Glückseligkeit erreicht. Da haben die Muslime recht, wenn sie sagen, wer in den Himmel spuckt, dem fällt es in den eigenen Bart. Wir wissen zwar, dass wir Gott anspucken können in seinem Sohn, aber in irgendeiner Weise erreichen wir ihn nicht. Und deswegen war Rana so scharf dagegen zu sagen, wie soll mich das trösten, wenn Gott selber auch im Dreck säße wie ich. Das ist doch der Kern meines Trostes. Ihn erreicht unsere Schlammwelle nicht, in einem gewissen Sinn. Und er gibt uns an dieser Ungreifbarkeit teil. Also ich meine, man müsste die richtige Perspektive anlegen. Wir dürfen also nicht fragen, wie kann ich glücklich sein, wenn jemand, den ich liebe, sich verbohrt, sondern ich muss umgekehrt fragen, soll ich mit meiner Verbohrtheit andere Leute Glück kaputt machen können? Und dann ist völlig klar, dass die Antwort heißt nein. Wie Gott das dann zusammenbringt, wie er das hinbringt, da bin ich auch gespannt drauf. Abgesehen davon, dass ich natürlich hoffe, dass am Schluss niemand Nein sagt. Ich darf das nur nicht behaupten, dass das so kommen muss, weil sonst die Welt zusammenbricht. Die Liebe kommt nie zu kurz. Die Liebe siegt immer, ob jemand Ja sagt oder Nein sagt. Die Liebe siegt, wenn jemand sich bekehrt, und die Liebe siegt, wenn sie dem, der Nein sagt, die Kraft gibt dazu, weiter Nein zu sagen. Die Liebe ist unbesieglich. Und deswegen auch ihr selber sich zurechtfinden darin. Das muss also unbesieglich sein. Nochmal, wir können es uns nicht vorstellen. Aber Sie merken, wenn ich die Frage so rumdrehe, ich meine, dann müssten Sie mir recht geben, dass ich, glaube ich, da mehr Recht habe als andersrum. Nicht? Das Problem bleibt bestehen, richtig, wir werden es sehen. Nicht? Aber schon mal wichtig, die Fragen richtig zu stellen. Also das hat mir sehr geholfen, wie ich das also dann so erkannt und gesehen habe. Und deswegen liebe ich diesen Satz so von Lewis, der sagt, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Er spricht das extra an in seiner Theodizee. Josef Pieper hat die übersetzt zusammen mit seiner Frau. Und das heißt, der Schmerz, der über den Schmerz. Nein, der Schmerz heißt es einfach, der Schmerz. Ich glaube ja. Also im Englischen heißt es Problem of Pain, aber er hat, glaube ich, nur geschrieben über den Schmerz oder so. Nicht? Über den Schmerz heißt es bei ihm. Und da hat er den Titel von Jünger gibt es da ein Buch, von Ernst Jünger. Das hat der Pieper da übernommen. Beim Lewis ist völlig ja klar, er sagt Problem of Pain, damit völlig klar ist, er behandelt nur das Denkproblem, was da drin steckt. Und schreibt auch im Vorwort, also man sollte nicht meinen, er sei da so widerstandsfähig oder so. Deswegen ist es wichtig, dass Lewis später nochmal nach dem Tod seiner Frau nochmal ein Buch geschrieben hat, das Grief Observed im Original. Im Deutschen heißt es über die menschliche Traurigkeit oder über die menschliche Trauer oder so. Da tobt er sich wirklich aus und so, bis er wieder so zur Vernunft kommt, da hat es ihn wirklich selber erwischt. Und deswegen müsste man beide Bücher zusammennehmen. Sowohl das Buch, aber ich will im Sommer was sowieso über ihn machen, weil er dann nämlich 50. Todestag hat. Der ist 63, gestorben am selben Tag wie Kennedy und Aldous Huxley. Und deswegen ist das ein bisschen untergegangen. Und da ist es wert, weil er bei uns immer noch zu wenig bekannt ist, will ich also in der Vorlesung dann bei den nächsten Großen, die ich behandle, also ihn dann hier auch vorstellen, nochmal ihn aufnehmen. Man ist wirklich ein ganz wichtiger Mann oder auch ein toller Philosoph. Das wissen die Leute gar nicht so. Das kann man schon noch mal zeigen. Also, die Tore werden von innen zugehalten. Das eigentliche Bild, wissen Sie, was das eigentliche Bild für Hölle ist? Das kennen wir, seit wir 2,5 sind. Schmollen. Schmollen. Dämliche Kinderei. Aber, und man weiß auch, dass das blöd ist. Aber um so blöd zu sein, muss man mein Format haben. Das ist genau die Dimension, die dazu gehört. Und diese Perversion, die ist es, die wir alle kennen. Und das können Sie auch nachlesen in den Screwtape Letters, in, also den Briefen an einen Unterteufel, Dienstanweisungen an einen Unterteufel, wo der Oberteufel sagt, ja, der Feind, der redet von Gott immer, der Feind, der sitzt da oben so gewöhnlich im Glück, wie ist das so gewöhnlich im Glück, während wir in der habenden Schau unseres Elends baden. Das kennen wir doch sehr gut noch, ne? Also aus der Pubertät, manche kommen da ja auch nie raus, nicht? Also dass man das wirklich so unmittelbar dann so hat, nicht? Diese erhabene Schau des eigenen Elends, das ist es. Und das andere ist ja so gewöhnlich, glücklich sein. Glücklich sein kann jeder. Man muss bloß ein bisschen doof sein, ist man gleich schon zufrieden. Nicht? Negative Sätze, kritische Sätze klingen immer klüger als Sätze der Zustimmung. Und deswegen, wenn man natürlich eine Rezension zu schreiben hat für ein Theaterstück oder so, dann muss man natürlich was Negatives schreiben. Wenn ich bloß sage, großartig, dann sagt jeder, mein Gott, hat er noch nie was Besseres gesehen. Nicht? Nein, man guckt erstmal, was der Regisseur gestrichen hat und sagt, wie kann der gerade den Vers streichen? Erstmal gibt es schon Zeilenhonorar, weil noch ein paar Zeilen zusammenkommen und so. Und außerdem ist man einfach gescheiter, weil man nochmal weiß, was alles noch besser sein könnte. Nicht? Nein, nein, da kommt es wirklich darauf an, sich beglücken zu lassen. Wir haben kein Recht auf Glück, aber unter Umständen die Pflicht dazu. Was ist das für ein Vater, wo das Kind kommt und zeigt also jetzt die Noten und sagt, wie schön sind die, sagt er, lass mich in Ruhe, ich heule gerade über Vietnam oder China oder was weiß ich, oder vor dem Nahen Orient oder irgendwas, nicht? Gibt immer was zum Heulen. Nein, man ist unter Umständen verpflichtet zum Glück. Man hat kein Recht drauf, aber Pflicht dazu. Also deswegen Glück schon, aber die Frage ist, ob ich da wirklich jetzt bloß zum Glück unterwegs bin. Das ist der Punkt, was ich ja da abweise. Und deswegen zu sagen, nein, der ganze Grundduktus sei der, dass ich da zum Glück unterwegs bin und das will. Und auch der Thomas eben an einer Stelle übernimmt von, da war ich ja bei dem Punkt, dass er sagt, das Muster ist die Selbstliebe. Und dann macht er extra ein Kapitel, ich liebe mich mehr als die anderen. Sagt, das ist doch nicht wahr, wenn jemand für einen anderen zum Beispiel den Tod auf sich nimmt. Und dann sagt der sagt dann an der Stelle, nein, das macht er ja eigentlich aus Liebe zu seinem inneren Menschen, weil das so tugendhaft sei. Und da hat also dann schon vor Jahren dazu, also der Eberhard Schockenhoff, der Moraltheologe in Freiburg, geschrieben, da sieht man an solchen Sätzen, sieht man, dass also zwischendurch die aristotelische Philosophie, die biblischen Grundlagen, die eigentlich den Thomas tragen, überdecken. In meiner etwas so frecheren Sprache sage ich, wenn er nicht gerade heilig ist, ist er leider ein Aristoteliker und dann ist es nicht so gut. Wie kann der so einen Satz schreiben? Nicht? Dass ich dann, also mehr so wäre aus Liebe zu meiner Seele, weil ich eigentlich der tugendhaft bin, anstatt zu sagen, nein, ich sterbe für jemand anderen. Als ob Liebe in erster Linie mir gilt. Da bin ich ja strikt dagegen. Und deswegen ja, weil ich ja sage, es gibt ja zwei Formen von Liebe, Spitzenbestimmung. Das eine heißt entzückt sein von. Und wenn sich da einer hinstellt, von sich selber entzückt ist, auch wenn es ein hübsches Mädchen ist, ist es ein bisschen komisch. Von unser einem ganz zu schweigen. Also, das ist mit dem entzückt sein. Dann gibt es eine zweite Form von Liebe, die heißt für jemand leben und sterben. Ja, wenn einer für sich lebt und stirbt, das ist schon nicht mehr komisch. Das halte ich für tragisch. Für sich selber leben und sterben.
Nein, ich,
nicht? Ja, eben. Nicht? Also ich muss doch wirklich, ich bin von jemand anderem entzückt und ich lebe und sterbe für jemand anderen, hoffentlich. Liebe ist immer was anderes. Ich bin froh, dass ich an einen dreieinigen Gott glauben kann. Wenn es nur einen Gott gibt, das sagen auch die Metaphysiker so, Gott liebt sich selber und das ist in dem Fall nicht unanständig, weil er höchst liebenswürdig ist. Ich finde es trotzdem komisch. Ne? Sondern der Vater liebt eben den Sohn und der Vater und der Sohn lieben den Geist und der Sohn und der Geist den Vater oder so. Das ist reine Liebe, ekstatisch, aus sich heraus. Und nicht einfach aus sich heraus, das tut auch jeder, der was begehrt, der geht aus sich heraus. Nicht aus sein auf, sondern hingerissen sein von, leben für. Also das ist doch die Spitze von Liebe. Und deswegen geht es der Liebe nicht, also in Bezug auf sich selber, sondern immer auf jemand anderen. Ich meine, das ist eigentlich, es ist so. Ich habe recht. Schönen Dank, bis nächste Woche.